Ja, ich will jetzt noch einiges nicht mehr allzu viel sagen zu Kapitel 4 und einiges zu Kapitel 5 und dann von daher auf einen häufig zitierten Vers im Römerbrief kommen und mit diesem Brief dann unsere Stunden zum Thema Thron Gottes, Regierung Gottes abschließen. In Offenbarung 4 werden wie in Hesekiel 1 die vier lebendigen Wesen beschrieben, verglichen mit drei Tieren und mit einem Menschen. Offenbarung 4, Vers 7. Das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen. Der Löwe wird in Sprüche 30, Vers 30 genannt, der Held unter den Tieren. Und dann heißt es von ihm, dass er vor nichts zurückweicht. Sprüche 30, Vers 30, der Löwe, der Held unter den Tieren, der vor nichts zurückweicht. Das ist eine Seite von Gottes Regiment, von Gottes Regierung. Gott weicht ganz sicher vor niemandem zurück. Das heißt natürlich nicht, dass Gott ohne den Willen des Menschen wirkt. Gott rettet keinen Menschen gegen seinen Willen. Gott rettet nur Willige. Und so wird auch niemand verdammt werden, der nicht selbst den Unglauben wählt und es selbst wählt, Gott zu trotzen. Dennoch ist Gott der, der über allem waltet und seinen Ratschluss verwirklicht und der sich von niemandem aufhalten lässt. Und das wird an diesem Löwen gezeigt, der Löwe, der Held unter den Tieren, der vor nichts zurückweicht. Das zweite lebendige Wesen ist gleich einem Kalb. Bei Hesekiel steht Stier, in Offenbarung 4 Kalb. Vom Kalb wird nur noch an zwei Stellen im Neuen Testament gesprochen, außer hier. Eine Stelle ist Lukas 15, Vers 23, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn kommt nach Hause und dann sagt der Vater unter anderem, bringt das gemästete Kalb. Das wird dann geschlachtet. Dann in Hebräer 9, in den Versen 12 und 19, Kälber werden dort unter den Opfertieren erwähnt. Also beide Male, Lukas 15 und Hebräer, ein Opfertier, ein Tier, das geschlachtet wird. Was hat das zu tun mit Gottes Regierung, mit Gottes Regiment? Ja, so häufig Menschen sich empören gegen Gottes Schalten und Walten, so wenig bedenken sie all das Gute, das Gott Tag für Tag unzähligen Menschen tut. Gott hat uns, seit wir geboren sind, hat er uns täglich ernährt, hat uns das Leben erhalten, hat uns gekleidet, hat uns unzählig Gutes getan und er tat es die ganze Zeit, als wir noch im Unglauben lebten. Gott tut Menschen in der Welt Tag für Tag Gutes, die ihm nie dafür danken. Und hier haben wir eine Antwort darauf, wie das denn überhaupt sein kann, wenn Gott gerecht ist und wenn die Regierung dieser Welt von einem gerechten Gott geschieht. Wie kann Gott das laufen lassen, dass Menschen undankbar sind, ihn sogar verwünschen oder ihn öffentlich ablehnen und dass er ihnen dennoch Gutes tut? Paulus spricht davon, dass die Heiden, die ihren eigenen Göttern dienten, dass sie von Gott Regen und fruchtbare Zeiten und sogar ein fröhliches Herz bekamen. Das sagt Paulus in Apostelgeschichte 14, Vers 16. Er predigt da zu Griechen, zu Heiden und sagt, dass Gott in den vergangenen Geschlechtern alle Nationen ihre eigenen Wege gehen ließ, obwohl er sich doch nicht unbezeugt gelassen hat, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab und eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllte. Gott kann als ein gerechter Gott auch Unwürdigen ein Leben lang unzählig viel Gutes tun, weil Gott in seiner Regierung verordnet hat und es auch vollführt hat, dass einer für die Sünde der Welt bezahlen sollte. Christus ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Johannes 1, 29. Und weil Christus mit seinem Opfertod die Sünde der Welt weggenommen hat, nicht die Schuld von einem jeden Sünder, aber die Sünde der Welt, das böse Prinzip der Sünde weggenommen hat, darum kann Gott auch Sündern ihr Leben lang Gutes tun, auch wenn sie nie dafür danken. Selbstverständlich häuft der Sünder sich damit Schuld auf. Und am Tag des Gerichts wird ihm diese Schuld vor Augen gestellt werden. Und er wird sich so selbst Zorn aufhäufen auf den Tag des Gerichts, wie Paulus in Römer 2 sagt. Aber auch das gehört zu Gottes Regierung. Gott tut unzählig viel Gutes. Meistens haben wir nur Augen für das Unliebsame und sehen nur das uns Unwillkommene und haben nur Augen und Sinn für das, was wir nicht haben, was wir gerne hätten und vergessen darüber, dass unzählig viele Gute, das uns Gott gleichzeitig auch tut und schon gegeben hat. Ja, Gott tut in seinem Regiment unendlich viel Gutes und er kann auch Sündern Gutes tun, weil Christus die Sünde der Welt weggenommen hat. Daran erinnert hier das Kalb. Das dritte lebendige Wesen hat das Angesicht eines Menschen. Das zeigt uns, dass Gott sein Regiment mit vollkommener Weisheit führt. Der Mensch unter den Geschöpfen Gottes zur Gottesfurcht und damit zur Weisheit berufen. Dafür steht der Mensch. Und das vierte lebendige Wesen gleich einem fliegenden Adler. Der Adler kommt von ferne. So sagt es 5. Mose 28, 49. 5. Mose 28, 49. Der Herr wird von ferne her, vom Ende der Erde, eine Nation gegen dich herbeiführen, gleich wie der Adler fliegt. Hier kündigt Gott eine Strafe an, die über Israel kommen muss, ein Gericht an. Und das wird kommen von ferne, wie der Adler fliegt. Und so kommen Gottes Heimsuchungen, sie kommen von ferne. Das heißt, dass Gott von Anfang an all das, was Menschen in ihrem Unglauben, in ihrer Auflehnung gegen Gott verschulden, dass Gott von Anfang an die Strafen, die Gerichte dafür bereitet. Von fern her. Es ist nicht so, dass Gott überrascht ist von der Sünde, vom Unglauben des Menschen. Er weiß darum. Und er bereitet darum von fern her schon die Gerichtswerkzeuge vor. Der Adler erinnert auch an ein zweites, ebenfalls im 5. Mosebuch, wenige Kapitel nach dem Kapitel 28, vergleicht Gott sich selbst mit einem Adler, sein Hinweis auf seine Fürsorge. 5. Mose 32, Vers 11 und 12, wie der Adler sein Nest aufstört, über seinen Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie trägt auf seinen Schwingen, so leitete ihn der Herr allein und kein fremder Gott war mit ihm. Ja, Gott bewahrt, trägt, wacht auch über der Schöpfung, über den Menschen und sorgt dafür, dass das Leben, Zusammenleben der Menschen unter den Völkern, unter den Nationen
trotz allem, so muss man es sagen, einigermaßen erträglich ist. Es könnte, ja es müsste normalerweise viel schlimmer sein.
Die Augen, auf die Hesekiel schon aufmerksam machte, von denen spricht auch Johannes.
Gott handelt mit vollkommenem Wissen.
Dann wollen wir uns im Kapitel 5 noch zwei Einzelheiten ansehen. Kapitel 5, Vers 1. Ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben, inwendig und auswendig, mit sieben Siegeln versiegelt. Es ist dieses Buch, das geöffnet wird, und mit dem Öffnen dieses Buches geschehen die Dinge, die über die Erde kommen sollen. Das bedeutet also, dass in diesem Buch alle diese zukünftigen Ereignisse enthalten sind. Hier wird uns in deutlicher, klarer, eindringlicher Weise gezeigt, dass all das, was in der Zeit der endzeitlichen Wirren geschieht, dass das geschieht nach Gottes Rat. Man könnte ja denken, wenn man nur die Ereignisse zur Kenntnis nimmt, das Tier, das da aufkommt, und der falsche Prophet, und dann diese unreinen Geister, die da ausgehen, und Zeichen und Wunder der Verführung, die da geschehen, und Kriege werden beschrieben, und solche Dinge, da bekommt man den Eindruck, das sei alles ein wüstes Gebalge. Ein chaotisches Ringen, ohne Ziel, ohne Richtung. Aber hier bekommen wir eben den Blick des Propheten. Und der Prophet sieht, durch Gottes Geist sind ihm die Augen geöffnet, Gott lässt ihn in die Wirklichkeit des Himmels Einblick nehmen. Hier sehen wir, dass alles geschieht, wie es im Buch geschrieben ist. Das ist eben aus Gottes Warte. Wir vermögen das aus unserer Warte nicht zu sehen. Uns ist das unbegreiflich. Aber so ist es aus Gottes Warte, so ist es wirklich. Nicht der Zufall regiert, Gott regiert. Ja, ich wollte doch noch diese Folie hier auflegen, die uns zeigt, wie diese Kapitel aufgebaut sind. So, jetzt muss ich hier ein bisschen vorgehen, denn ich habe das nicht vor mir, diese Einteilung. Gewissheit und Notwendigkeit der Gerichte, Kapitel 4, Vers 1, da steht nämlich dieses Wort muss. Komm hier herauf, ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Nicht was geschehen kann oder geschehen sollte, was geschehen muss. Dann die Herkunft aller Gerichte, der Thron, die gerechte Ursache. Du hast alles erschaffen. Weil Gott alles erschaffen hat, ist der Mensch schuldig, der sich gegen ihn auflehnt. Darum sind alle Gerichte gerecht. Und dann der vierte Punkt, Kapitel 5, Vers 1, das Programm aller Gerichte. Das Programm aller Gerichte. Programm ist ein Wort, das klingt ein wenig öde. Es ist aber eigentlich ein schönes griechisches Wort, heißt so viel wie Vorhergeschriebenes. Vorhergeschriebenes. Es geschieht tatsächlich alles, was in den endzeitlichen Wirren geschieht, so wie es von Gott vorhergeschrieben ist. Er ist wirklich Herr. Und jetzt wollen wir als letztes hier in Offenbarung 5 den Vers 6 lesen. Hier bekommen wir Einblick in das Herz der Regierung Gottes. Die Mitte des Thrones. Was es ist,
was Gottes Regiment wirklich erklärt, was das Herz ist, die Mitte, um die sich alles dreht, das wird uns hier gesagt. Offenbarung 5, Vers 6. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet, das sieben Hörner hatte und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die gesandt sind über die ganze Erde. Das Lamm wie geschlachtet, Menschwerdung, Tod des Sohnes Gottes, Jesu Christi, das ist das Herz von allen Wegen Gottes. Hier erklärt sich, woher es denn Heil, Errettung, ewige Herrlichkeit für Schuldige, für Sünder geben kann. Hier haben wir die Antwort. Weil Gott es sich vorgesetzt hat, verordnet hat und es dann auch ausgeführt hat, dass sein Sohn leiden und sterben sollte für die Schuldigen. Hier haben wir auch die Antwort darauf, wie es denn so etwas wie ewige Verdammnis und Hölle geben kann. Wenn es wahr ist, dass der ewige Gott selbst seinen Sohn dahin gibt und ihn für die Schuldigen leiden lässt, dann ist die Schuld dessen, der das verachtet, unendlich groß. Und dann ist die Hölle gerecht. Dann ist die ewige Verdammnis gerecht. Ja, es ist das Lamm wie geschlachtet, das uns Gottes Wege, Gottes Herz selbst erklärt. Das ist inmitten des Thrones. Und das sollen wir immer bedenken, wenn wir an Gottes Regierung, Gottes Regiment, Gottes Allmacht denken. So ist der Gott, der das Regiment übt. Das ist in seinem Herzen. Das ist die Mitte von all seinen Wegen. Und nun will ich eine Stelle aufschlagen aus dem Römerbrief. Und wir wollen jetzt zum Schluss noch das, was wir über Gottes Thron und Gottes Regiment gehört haben, zusammenfassen mit den Worten des Apostels Paulus, Römer Kapitel 8, Vers 28. Römer 8, Vers 28. Hier sagt Paulus: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten zusammenwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Ein häufig zitiertes Wort. Es wird darum so häufig zitiert, weil wir alle den Trost aus diesem Wort kennen, empfinden, spüren, uns gegenseitig auch gern trösten mit diesem Wort. Es ist in der Tat ein gewaltiges Trostwort. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten zusammenwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Wir sollten beachten, wo im Römerbrief dieser Satz steht. Er steht, nachdem Paulus das Evangelium Gottes, das Evangelium der Gnade Gottes, das Evangelium des Heils vollständig dargelegt hat, bis hin zur Sohnschaft, dass wir Söhne geworden sind und Erben geworden sind und verherrlicht werden sollen. Das alles hat er schon gesagt. Und am schönsten wäre es ja, wenn es der Wirklichkeit entspräche und dann angemessen wäre. Paulus hätte hier einen Punkt machen können, Bibel zu, das Heil ist gewirkt, wir sind zum Glauben gekommen, gerechtfertigt worden und jetzt heim ins Vaterhaus. Aber es ist nicht so. Sondern Gott hat dieses Heil gewirkt in einer Welt der Sünde und der Sünder und darum in einer Welt des Seufzens und der Klagen und der Wehe. Und davon spricht jetzt der nächste Abschnitt im Römerbrief. in Römer 8, die Verse 18 bis 30. Ja, wir sind gerechtfertigt, wir sind erlöst, wir sind Kinder Gottes, wir sind Erben, wir werden mitverherrlicht, aber wir sind noch nicht verherrlicht. Und so gehen wir durch eine Welt, die seufzt in Geburtswehen, in eine Welt der Leiden, Römer 8, 18, ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Leiden, Leiden der Jetztzeit. Vers 22, wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und in Geburtswehen liegt bis jetzt. Und weil wir durch eine solche Welt gehen, darum geschehen Dinge in unserem Leben, wo wir manchmal so ratlos sind, dass wir nicht einmal wissen, wie und was wir beten sollen. Das sagt Paulus in Vers 26. Desgleichen nimmt aber auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie sich's gebührt. Manchmal wissen wir nicht einmal, was beten. Manchmal geschehen Dinge, da sind wir so aufgewühlt und so ratlos oder auch so bekümmert, dass wir beten, Dinge beten und gar nicht wissen, ob wir so beten sollten oder nicht. Wir wissen nicht, wie wir bitten sollen, aber der Geist selbst, er steht uns die ganze Zeit bei, wir sind nicht verlassen, aber wir wissen oft wirklich weder aus noch ein. Und dann steht im Vers 28 auch etwas von Wissen. Wir wissen aber. Ja, es gibt manche Dinge, da wissen wir wirklich nicht, was wir jetzt sagen sollen. Wir wissen nicht, wie und was wir beten sollen. Aber etwas wissen wir. Das wissen wir die ganze Zeit. Was auch geschieht. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten zusammenwirken. Alle Dinge. Zum Guten zusammenwirken. Luther hat hier übersetzt, zum Besten dienen. Wahrscheinlich ist das durch die häufige Zitierweise ziemlich abgegriffen. Sagt uns nicht mehr viel. Denn der Ausdruck ist wirklich der, alle Dinge wirken zusammen. Und jetzt erinnern wir uns an das, was Ezekiel sah. Die verschiedenen Räder, verschiedene Bewegungen, alles wirkt zusammen, so dass Gottes Thronwagen so läuft, wie er laufen soll. Alles wirkt zusammen. Zum Guten. Alles. Alle Ereignisse, alle Menschen, mit denen wir zu tun haben, alle Kräfte, die uns auf uns einwirken, auch alle Anfeindungen, alle Angriffe, auch alles Wirken der Dämonen, alles. Schmerzliche Erfahrungen, Bosheit der Menschen, alles wirkt zusammen zum Guten. Das wissen wir. Es gibt manches, dass wir sehr vieles sogar, dass wir nicht wissen. Der Herr sagte den Jüngern einmal, was ich jetzt tue, wisst ihr nicht. Und uns geht es oft so. Johannes 13, Vers 7. Was ich tue, weißt du jetzt nicht. Du wirst es hernach verstehen. Manches werden wir erst hernach verstehen. In Sacharja 14, Vers 4, dort findet sich ein Satz, der ist so sprechend. Sacharja 14, Vers 7. Da steht, das ist ein Satz, der die Wiederherstellung Israels im Blick hat, also heilsgeschichtlich zu verstehen ist. Da steht, es wird geschehen zur Zeit des Abends, da wird es Licht sein. Es wird immer dunkler werden und am Schluss wird furchtbare Finsternis sein. Und am Abend ist es schon dunkel und dann meint man, jetzt kommt die Nacht und die ewige Nacht. Aber dann wird Gott alles wenden. Zur Zeit des Abends mit einem Mal wird Licht werden. Und so wird auch uns Licht werden und wir werden eines Tages alles verstehen. Jetzt verstehen wir nicht alles, aber dieses eine wissen wir. Wir wissen, dass alle Dinge
zum Guten zusammenwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Ein Beispiel aus dem Leben von Augustin. Augustin hatte eine gottesfürchtige Mutter, Monika. Und Augustin war ja, bis er etwa 30 war, ein regelrechter Genießer, ein Lebemann, ein Lebenskünstler. Aber ganz sicher kein Christ. Und zum Glück, dachte seine Mutter Monika, lebt er in Nordafrika, denn da ging es noch halbwegs gesittet zu, nicht so schlimm wie in Rom. Aber dann bekam Augustin irgendwie die Idee, er wolle nach Rom gehen, und seine Mutter, die hat Gott unter Tränen darum angefleht, dass er es verhindern solle, dass ihr 28-jähriger Sohn von Karthago nach Rom gehe. Und wenn er gehe, dass er nicht ohne sie gehe. So betete sie unter Tränen. Und er beschreibt das so schön in seinen Lebensbekenntnissen, in seinen Confessiones. In der gleichen Nacht fuhr ich heimlich weg, sie aber blieb zurück, betend und weinend. Und was, o du mein Gott, hat sie von dir erfleht mit so vielen Tränen, als dass du mich nicht reisen lassen solltest ohne sie. Du aber, der du aus der Höhe schaust und ihres Wunsches tiefste Wurzel hörtest, du hast dich darum nicht gekümmert, worum sie damals bat, weil du an mir tun wolltest, worum sie immer bat. Sie hat natürlich immer gebetet um die Rettung der Seele von Augustin. Und so betet sie jetzt, lass sie nicht nach Rom gehen, lass sie nicht nach Rom gehen. Gott hat das nicht erhört, ließ sie nach Rom gehen, denn er wollte ihr das geben, worum sie immer gebetet hatte. Augustin musste nämlich nach Rom gehen. Sonst wäre er nicht Rhetoriklehrer geworden. Und wäre er nicht Rhetoriklehrer geworden, wäre er nicht nach Mailand berufen worden. Und wäre er nicht nach Mailand berufen worden, hätte er nicht Ambrosius kennengelernt. Und hätte er nicht Ambrosius kennengelernt, wäre er nicht zum Glauben gekommen. Das also war Gottes Vorsatz. Und so geschehen auch Dinge, die schmerzlich sind. Sie muss ja verzweifelt schier gewesen sein, die Mutter von Augustin. Alle Dinge wirken zusammen zum Guten. Auch schmerzliche Erfahrungen. Auch Angriffe Satans. Satans Versuch, den Petrus zu sichten, führte dazu, dass Petrus nachher fähig wurde, die Brüder zu stärken. Offensichtlich war das etwas, was Petrus vorher nicht konnte, die Brüder stärken. Offensichtlich konnte er nur sich selbst stärken, aber nicht die Brüder stärken oder sich selbst so stark halten. Vielleicht müssen wir es sogar so sagen. Er sollte lernen, die Brüder zu stärken, denn das muss man können, wenn man ein Hirte sein soll. Und er nennt sich ja nachher einen Hirten, Mitältesten. Lukas 22, 31, der Herr sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, auf dass dein Glaube nicht aufhöre, und du bist meinst zurückgekehrt, so stärke deine Brüder. Das begehrt der Satan. Der Satan will die Christen immer quälen, plagen, zu Fall bringen, herunterziehen. Das begehrt er. Und er begehrt es, bei allen zu tun. Der Satan hat euer begehrt, Mehrzahl. Aber der Herr ließ ihn nicht machen. Er durfte nur den Petrus sichten. Und darum sagte, ich habe für dich, Einzahl, Petrus gebetet. Und so hat der Satan seine Lust an Petrus ausüben können, ihn versuchen, ihn sichten, ihn zu Fall bringen. Aber auch das musste zum Guten zusammenwirken. Petrus wird dadurch gelehrt, die Brüder zu stärken. Er lernt den Herrn kennen, wie er ihn bisher noch nicht kannte. Er lernt sich selbst kennen, wie er sich selbst bisher noch nicht kannte. Und so wird er fähig, die Brüder zu stärken.
Paulus wird zweimal vom Satan gehindert, nach Thessaloniki zu reisen. Er sagt das selber. Ich wollte zweimal zu euch kommen. Der Satan hat mich gehindert. Ja, es war Gott, der dem Satan freie Hand gab. Und darum konnte der Satan den Paulus hindern. Aber auch das musste zum Guten zusammenwirken. Zu welchem Guten? Paulus schrieb den ersten Thessalonicher Brief. Und für diesen Brief danken wir Gott bis heute. Bosheit der Menschen, die Niedertracht der Brüder Josefs. Wenn wir die Geschichte Josefs lesen in 1. Mose 37, dann lesen wir dort nur vom Neid und von der Gemeinheit der Brüder, wirklich ihre Niedertracht. Und was sie noch ihrem Vater antun, wir halten es schier für unglaublich. Dass man so etwas kann, den Vater noch anlügen, wo sie merken, dass der Vater schier zugrunde geht daran, dass sein Sohn gestorben sein soll. Wir sehen nur die Niedertracht der Brüder Josefs, aber auch das war von Gott, denn Josef musste nach Ägypten kommen. Der Psalm 105 drückt das sehr drastisch aus. Der Psalm 105. Da steht im Vers 17, er, nämlich Gott, der Handelnde ist im Psalm 105 immer Gott, er, Gott, samt einem Mann vor ihnen her, Josef wurde zum Knecht verkauft. Es war Gott, der den Josef sandte. So sagt es Psalm 105. Rückblickend hat das der Psalmist begriffen. Rückblickend hat es Josef selbst begriffen. 1. Mose 50, Vers 20. Hier sagt Josef seinen Brüdern, 1. Mose 50, Vers 20, ihr hattet Böses gegen mich im Sinn, Gott aber hat im Sinn, es gut zu machen. Das Böse der Brüder verwendete Gott, um Gutes zu machen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten zusammenwirken. Wie Gott in seiner Allmacht und in seiner Weisheit alles zum Guten zusammenwirken lässt, das sehen wir am klarsten. Ja, was anderes wäre zu erwarten. Das sehen wir am klarsten in der Geburt und im Tod des Herrn. Bei der Geburt des Herrn, da ist ein mächtiger Herrscher und dieser mächtige Herrscher verordnet, dass alle Untertanen seines Reiches in ihre Geburtsstadt reisen müssen, um sich da einschreiben zu lassen, denn er will eine Kopfsteuer in seinem ganzen Reich einziehen. Wozu tut man so etwas? So etwas tut man doch, um sein Reich zu stärken, um so seine Macht auszubauen. Ist ja auch nicht falsch. Wenn er Kaiser ist, ist das sicher richtig, man kann ihm keinen Vorwurf machen. Er sucht seine eigenen Ziele, sein Reich, seine Macht soll größer, stärker werden. Aber sein Erlass muss dazu dienen, dass die Weissagungen von der Geburt dessen in Erfüllung gehen, der einst alle Reiche der Welt zerstören wird. Auch das Römische Reich. Und alle übrigen Reiche der Welt zerstören wird. Also auch da, wo Menschen nur ihren Vorteil suchen, ihre Ehre, ihr Ansehen, ihre Macht, mehren wollen, auch das verwendet Gott, lässt Gott zusammenwirken zum Guten. Und dann beim Tod des Herrn, dort haben Menschen das Übelste getan, was Menschen tun können. Dort haben sie ihren Schöpfer und Erlöser, der als Mensch zu ihnen kam, umgebracht. Das Böseste, das Menschen tun können, ist das Mittel, um den Menschen das Höchste zu geben, was Menschen empfangen können. Vergebung der Sünden und ewiges Heil. Ja, so lässt Gott alles zusammenwirken zum Guten für alle die, die ihn lieben. Die Apostel haben das sehr drastisch ausgedrückt. Petrus sagt in der Pfingstpredigt, Apostelgeschichte 2, er redet von Jesus, der Nazaräer, ein Mann von Gott an euch erwiesen durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst, diesen, übergeben nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes, habt ihr durch die Hand von Gottlosen ans Kreuz geheftet und umgebracht. Ihr habt ihn umgebracht, aber dabei habt ihr Gottes Ratschluss erfüllt. Wir merken, hier setzt unsere Logik aus. Wir können das nicht miteinander in Einklang bringen. Da tun Menschen nur Böses und doch erfüllen sie Gottes Ratschluss. Dabei sind die Menschen, die es tun, nur schuldig. Und Gott selbst tut nichts Böses, aber lässt daraus das Beste werden, das werden kann. So wirkt eben Gott. So regiert er diese Welt. Jetzt fragen wir uns, zu welchem Guten muss denn Leiden zusammenwirken? Welches Gute ist es denn, das Gott verfolgt? Paulus sagt ja, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten zusammenwirken muss. Ja, welches Gute meint er denn? Zeitlich Gutes, aber vor allem ewig Gutes. Leiden in unserem Leben dient zu unserem Besten. Jedem von uns persönlich. Warum? Leiden macht uns kleiner. Wir müssen klein werden. Zu unserem Wohl. Leiden macht uns kleiner. Spurgeon litt ja bekanntlich an Gicht. Und das war manchmal so schmerzhaft, dass er sich kaum bewegen konnte. Und dann hatte er auch sehr viele Feinde, immer wieder wurde angefeindet, angegriffen. Er hat einmal eine Predigt gehalten unter dem Titel Süße Früchte an einem dornigen Baum. Der dornige Baum, das sind die Dinge im Leben, die uns stechen, die wehtun, einfach wehtun. Aber da wachsen süße Früchte. Und dann sagt er unter anderem, den Schlüssel zu den Herzen der Menschen hat Gott aufgehängt in der engen Kammer des Leidens. Und wer nicht dort gewesen ist, der wird den Schlüssel zu den Herzen nie haben. So ist es. Den Schlüssel zu den Herzen der Menschen hat Gott aufgehängt in der engen Kammer des Leidens. So dient also Leiden zum Besten. Leiden macht uns barmherziger. Spurgeon sagte, dass wenn er seine Schübe von Gicht hatte und so hilflos dalag, sich kaum rühren konnte und ihm alles nur wehtat, sagt er, da wurde er so klein, er hätte durchs Loch kriechen können, dass der Wurm bohrt, wenn er sich durch eine Haselnuss frisst. Und dann sagt er, ich wurde dann dankbar für die kleinste Gefälligkeit des bescheidensten Bruders. Wir werden barmherziger, werden kleiner, werden dankbarer. Übles, das uns widerfährt, es wirkt zu unserem Guten zusammen, denn es verankert uns in der Ewigkeit. Es dient auch anderen zum Besten, es macht uns tauglicher zum Dienst, es macht uns anderen zum Segen. Der Hass Sauls auf David und auch die Bosheit Absaloms gegen seinen Vater wurden zum Anlass, dass David eine ganze Reihe seiner Psalmen schreiben konnte, die seither unzählige, bedrängte Gläubige getröstet haben. Der Psalm 3, dort steht in der Überschrift, Psalm Davids, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Wenn wir nur über diese Überschrift nachdenken, wer kann sich den Kummer im Herzen eines Vaters ausmalen, wo ein Sohn hinter ihm her ist und ihn umbringen will? Solche Dinge ließ Gott geschehen im Leben Davids. Und da entstanden Psalmen, die wir heute noch lesen und die das Herz von Gläubigen Jahrhunderte, ja über Jahrtausende froh gemacht haben. Gott lässt Böses zum Guten zusammenwirken. Und vor allem, das ist das höchste Gute, und das ist es, was Paulus nennt, und zu diesem Guten wirkt alles zusammen, was Gott geschehen lässt in unserem Leben. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten zusammenwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Und jetzt erklärt er es, denn die, welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das ist Gottes Bestimmung mit uns. Wir sollen seinem Sohn immer ähnlicher werden. Wir sollen dem Bild des Sohnes Gottes gleichförmig sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Wir sollen so werden wie Jesus. Können wir uns Höheres denken? Kann man sich Höheres denken? Versuchen wir uns einmal, etwas Höheres zu denken, was Gott uns geben könnte, als dass er uns seinem Sohn gleich machen will. Wir merken, es gibt nichts Höheres. Höheres könnte man sich nicht wünschen. Und das will Gott mit uns erreichen. Und diesem Ziel dient alles, was er in unserem Leben geschehen lässt. Jede Enttäuschung, jede Gemeinheit, auch jeder Schmerz, jede Krankheit, jede Zurücksetzung, jeder Kummer. Alles. Das ist das Mittel, das Gott verwendet, um uns für unser großes Ziel passend zu machen. Nun, welchen Schluss wollen wir daraus ziehen, wenn dem so ist? Dass Gott auf dem Thron ist, im Regiment sitzt, alles lenkt, alles verordnet, alles wirkt, auch Leid und Not über die Seinen bringt. Wenn all das zum Guten zusammenwirkt, welchen Schluss wollen wir dann daraus ziehen? Ja, doch der, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir uns gegen Gottes Fügen und Schicken auflehnen. Es ist nicht nur das Schlimmste, das uns passieren kann, es ist auch die größte Torheit. Und vor allem, es ist Sünde. Es ist nicht recht. Wenn wir gegen Gott murren, der alles lenkt, dann wird es uns nur schlechter gehen, erstens. Aber vor allem, wir sündigen dann gegen Gott. Murren wir, dann sendet Gott feurige Schlangen. 4. Mose 21, 6. Vielleicht haben wir uns beim Lesen auch schon ausgemalt, wie das wohl gewesen sein muss, feurige Schlangen. Ich will nicht feurige Schlangen, von feurigen Schlangen heimgesucht werden. Ich will lieber nicht, dass Gott feurige Schlangen sendet, die sich in mir verbeißen und festhalten und mich dann voll von Bitterkeit und Galle und Brand und Zorn und Wut machen. Will ich lieber nicht. Das ist wirklich das Schlimmste, was uns passieren kann, das Törichteste, das wir tun können, uns auflehnen gegen den, der alles wirkt, nach dem Rat seines Willens und alles zusammenwirken lässt zu unserem Guten. Aber das Beste, was uns passieren kann, das ist, uns unter Gottes mächtiger Hand zu demütigen. Das gibt uns jetzt schon, großen Lohn. Denn es macht das Herz still und ruhig. Es macht das Herz jetzt schon froh. Auch wenn es weh tut, ist doch das Herz froh. Und es hat eine große Belohnung. Hebräer 10, 35. Werft eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Und so wollen wir uns freudig, willig dem anbefehlen und uns unter dessen mächtige Hand demütigen, der alles in der Hand hat, alles vermag, der allmächtig ist, aber der auch der allein weise Gott ist, der mit allem, was er tut, die höchsten, die besten Absichten verfolgt. Ich schließe mit einem Vers aus dem 1. Petrusbrief, 1. Petrus 5, Verse 6 und 7, 1. Petrus 5, Verse 6 und 7, so demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, auf dass er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch.